Hallo und herzlich willkommen zu Viele Sein, dem Podcast zum Leben mit dissoziativer Identitätsstruktur. Ich bin Hanna Rosenblatt und spreche mit Felice.
Hallo.
Die gerade, quasi gerade, wieder zurück sind von ihren Wanderungen und natürlich mit einem Haufen Erkenntnisse und Einsichten und Wahrnehmungen und Selbsterfahrungen auch wieder da sind. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Wir werden heute darüber sprechen, wie es ist, nicht mehr an die Grenzen zu gehen oder was es überhaupt bedeutet, nicht mehr bis an die Grenzen zu gehen. Und wir werden über das Management von Innenpersonen sprechen. Große Themen. Wir haben ja vor allem das erste Thema, nicht mehr bis an die Grenzen gehen, auch so ein bisschen im letzten Podcast mit René besprochen. Wie es ist, aufgewachsen zu sein, unter sehr viel Adrenalin, immer wieder sehr viel Stress im Funktionsmodus zu sein und dass man sich daran angepasst hat. Und das Vorteile hatte damals und auch heute in bestimmten Situationen noch Vorteile hat, aber als Dauermodus nicht mehr so kompatibel zu sein scheint. Häufig. Immer. Darüber habt ihr euch Gedanken gemacht, Felice? Und vielleicht möchtet ihr ein bisschen erzählen, ja, wie war es auf der Wanderung? Wie habt ihr es da erlebt, ein Adrenalin-Junkie zu sein? Und vielleicht wollt ihr auch schon früher anfangen, vielleicht habt ihr früher schon was wahrgenommen?
Also wenn wir loslaufen, dann nehmen wir immer bestimmte Themen irgendwie mit auf die Wanderung und die legen wir dann so in einer kleinen Agenda fest. Also zum Beispiel, keine Spuren zu hinterlassen, steht jedes Mal drauf. Und diesmal sind wir aus einer Situation gestartet, die sehr, sehr stressig war. Aber es steht schon länger tatsächlich auf unserer Agenda, nicht mehr bis an die Grenzen gehen, nicht mehr die Kraft voll ausreizen. Und deswegen hat uns auch der letzte Podcast mit René so interessiert, die das ja beschrieben hat, einmal im Funktionsmodus sein und da wieder rausgehen. Und wir hatten so das Gefühl, ja genau, dieser Funktionsmodus, das ist praktisch, wo man bis an die Grenzen und über alle Grenzen geht. Und das andere ist, zu fühlen, was gerade dran ist. Also ich denke, das sind so ähnliche Themen, einfach immer so von verschiedenen Seiten betrachtet. Und deswegen wollten wir das jetzt auch nochmal aufgreifen. Zumal auf so einer Wanderung, also ich sag nochmal für die, die jetzt irgendwie noch nicht so lange dabei sind. Also wir laufen jedes Jahr 3 Monate sozusagen durch die Gegend und sind dieses Jahr in der Bretagne gelaufen, den GR 34, den Küstenweg. Das sind irgendwie dann knapp 2000 Kilometer in 3 Monaten. Einfach immer laufen mit Zelt und meistens draußen schlafen und ab und zu mal eine Unterkunft nehmen. Also so, das ist das Setting. Und jeden Tag ein Comic zeichnen, kann man auf Instagram sehen. Aber so, das, darüber reden wir. Und auf diesen Wanderungen kann man halt auch ganz viel, also können wir ganz viel lernen, weil das ja so Prozesse sind, die so auf Climb, also man ist ja dann sehr konzentriert auf so einer Wanderung. Es geht im Prinzip nur darum, nur in Anführungsstrichen, zu laufen, zu schlafen, zu essen und zu zeichnen jetzt für uns. Und um so viel mehr anderes muss man sich nicht kümmern. Das heißt, man kann sich dann tatsächlich auch direkt auf so kleine Prozesse konzentrieren. Und natürlich hat Wandern ja auch viel mit Erschöpfung zu tun. Also so nach 30 Kilometern ist man irgendwie platt, so. Und da kann man gut jonglieren, wie das ist, nicht mehr an die Grenzen zu gehen und was das halt macht. So.
Ja, da würde ich gerne schon mal einhaken, weil natürlich ist der Fokus, den ihr auf euer Energielevel habt, ein anderer, wenn ihr jetzt die ganze Zeit lauft. Mich würde interessieren, woher ihr, wenn ihr unterwegs seid, wisst, wann euer Level erreicht ist. Und was ist anders, wenn ihr nicht unterwegs seid?
Wenn wir unterwegs sind, ist natürlich das Ziel irgendwie sehr klar definiert. Also wir wollen irgendwie in 3 Monaten diesmal in Sangnazer, dann ist der Endpunkt vom GR34 ankommen. Und dann gibt es irgendwie eine Kilometerzahl, die wir im Kopf haben. Die haben wir dann auch schon mal abgesenkt. So, und das wollen wir jeden Tag laufen. Und von daher ist es erstens eine sehr körperliche Anstrengung, die natürlich leichter zu fassen ist als eine emotionale oder psychische Anstrengung. Ne? Nichtsdestotrotz ist Anstrengung Anstrengung und müde und braucht Erholung. Also von daher ist es leichter, weil auch nicht so viel von außen dazukommt. Na klar, dann gibt's mal Berge, da ist noch anstrengender, das Wetter irgendwie kacke, das ist auch nochmal anstrengender. Oder wir haben gerade einen Run und laufen einfach so, als ob wir einen kleinen Motor eingebaut haben. Aber wir haben halt, Laufen ist ja einfach, ich sag mal, kann auch total langweilig sein, weil man läuft eben einfach nur und es ist auch nicht immer so total aufregend. So, ne? Und deswegen kann man das leichter fokussieren, so ohne dass man von so vielen Sachen abgelenkt ist. Ich glaube, das macht für uns auch den Wert, also dass wir das 3 Monate im Jahr machen, ist für unser Gesamtsystem einfach total gut, weil es heißt, 3 Monate mal so von allen täglichen kleinen Ablenkungen, da noch eine Mail, da noch ein Anruf, da will eine Kundin was, so einfach weg zu sein. Von daher lassen sich verschiedene Sachen auf so einer Wanderung, also wir also obwohl wir nicht auf einem Pilgerweg unterwegs waren, wir sehen das schon immer so als eine Art Pilgern, weil halt so ganz viele andere Sachen mitlaufen. Wir laufen halt nicht nur von A nach B, sondern denken halt über solche Sachen auch noch nach, sozusagen. Genau, es ist fokussierter.
Ich habe neulich festgestellt, dass es bei mir auch ein bisschen damit zu tun hat, dass ich diese Arbeit sehen kann. Also, dass ich laufe oder in meinem Fall Fahrrad fahre oder schwimme, das kann ich sehen. Es ist auch ein wahnsinnig komplexer Vorgang, zu laufen und sich zu orientieren und zu interagieren mit der Umwelt. Das ist ja eigentlich nicht weniger komplex, als zu arbeiten, Dinge zu planen und zu organisieren. Aber es fällt mir leichter nachzuvollziehen, was habe ich gemacht, weil ich mich selber dabei die ganze Zeit beobachten konnte. Und naja, ich frage mich, ob das vielleicht auch so ein Punkt ist für euch.
Na, es ist halt so ein klares Ziel definiert, also vielleicht, das meint ihr.
Ja, aber das ist es doch auch, wenn ihr ein Projekt habt, auch. Also wenn ihr eine Kundin kommt und sagt, ich hätte gerne ein Chorplakat bis zum 24.12., dann habt ihr ja auch einen Zeitraum X, in dem ihr eine bestimmte Zeit schaffen müsst und bestimmte Aufgaben erledigen müsst. Ihr müsst, ja, dann ist mal eine Woche, in der es läuft, in der ihr einen kleinen Motor habt, dann ist da aber mal irgendwie ein Tag, wo ständig das Telefon klingelt oder wo viele Rechnungen zu lösen sind. Das ist ja metaphorisch gesprochen auch so ein bisschen wie, ja, manchmal kommt ein Berg, manchmal geht's bergab, dann ist das Wetter mal kacke. Aber
Nee.
Arbeit ist nicht zu sehen unbedingt.
Nee, das ist eben, also wenn ich laufe ich, dann habe ich die ganzen Ablenkungen nicht. Also oder alles, was mich ablenkt, hat trotzdem mit dem Laufen zu tun. Wenn ich den Auftrag mit dem Chorplakat habe und habe halt 2 Stunden Ruhe, dann ist der Effekt fast ähnlich. Nur wann hat man okay. Schon 2 Stunden Ruhe? Und 2 Stunden sind halt nicht 3 Monate.
So. Okay, also es hat auch was damit zu tun, wie viele Leben anderer Leute in euers rein kollidieren.
Genau. Also deswegen, wir würden auch immer alleine laufen, also so mal mit jemand zusammen, das ist die ganz große Ausnahme, ne?
Ja, also ihr hattet ja nicht auch wieder so Journalistenkontakt, ne? Sind das dann nicht so wieder so Themen oder so Momente, in denen ihr aus dem Tritt kommt auch?
Auf jeden Fall, genau. Ja. Oder es kommen natürlich, also ich meine, wir sind freiberuflich, da kommt schon mal auch eine Anfrage rein oder so, ne? Also, und wir müssen natürlich unsere Firma im Blick haben. Also wir checken jeden Tag unsere Mails, so, ne? Aber das ist natürlich kein Verhältnis, vom Umfang her steht es in keinem Verhältnis zu dem, was im Alltag läuft. Also,
ja, und das ist dann auch nicht so entgrenzt, ne? Also wir machen das so, wenn wir unterwegs sind, dass wir uns ganz dezidiert die Stunde nehmen nach dem Essen, kurz vorm Schlafen gehen sozusagen, wo wir wissen, das wird uns eh nicht mehr anheben, aber wir wissen schon mal Bescheid.
Genau.
Und so, das ist ja im Alltag sonst nicht so. Da hat man den Computer eh an und dann pinkt es ständig und die Mails kommen dann halt rein.
Es ist zumindest sehr viel schwieriger, ne? Aber ich meine, wenn ich das jetzt gerade erzähle, denke ich, ja, tatsächlich könnte ich natürlich auch meine Chorplakate und wenn ich sowas mache, auch 2 Stunden das Bling ausschalten. So, ne? Das ist natürlich, von daher gibt es viele, also das ist zum Beispiel so eine Kleinigkeit, die mir jetzt durchs Erzählen einfach nochmal klar wird, warum ist es anders, als wenn ich zu Hause bin, ne? Mhm.
Gut, jetzt habt ihr davon berichtet, dass ihr weniger Ablenkung habt und deswegen auch eure Energien besser spüren könnt und auch wisst, ihr müsst sie einteilen. Es geht ja am Ende auch um eure Sicherheit, ne? Ihr könnt nicht völlig erschöpft in der prallen Sonne weiter stiefeln, just because. Also es ist einfach auch wichtig für euer Überleben und eure Sicherheit, euer Energieniveau im Blick zu behalten und das auch nachzuhalten. Also ihr könnt nicht nur Energie rausballern, sondern müsst sie auch
nachhaltig.
Ihr müsst tanken gehen.
Genau, also.
Also ihr müsst die Energie auch reinbekommen. Wie ist es beim Wandern? Und also gibt es bei euch dann manchmal Konflikte? Die einen wollen Pause machen, weil sie merken, oh, Grenze ist erreicht. Die anderen sagen, ja, nee, also wir haben hier noch eine gewisse Kilometerzahl zu erreichen. Und es gibt jetzt hier objektiv von außen betrachtet keinerlei Grund, jetzt hier stehen zu bleiben. Wie läuft das ab?
Ja, das ist schwierig. Also zumal, wenn es dann halt nicht so einen netten Pausenplatz gibt, auf den sich alle irgendwie einigen können. Weil so gerne mit Bank und mit Tisch, ich meine, manchmal gibt es das, aber es ist natürlich albern. Aber es gibt manchmal Strecken, da ist es wirklich ganz schwer, Pause zu machen. Mhm. Und dann, ja, dann läuft man halt weiter und geht natürlich auch über Grenzen. Aber tatsächlich gibt es auch viele Vorwände, das wollte ich sagen. Ne? Weil die Bank ist nicht so schön. Ach nee, wir laufen noch ein Stück. Aber es ist eigentlich was anderes dahinter. So, ne? Mhm. Ja,
das... Möchtest du darauf eingehen, was dann da eigentlich dahinter ist?
Naja, eben dieses, geht doch noch ein bisschen. Nee, wir brauchen jetzt Pause. Also das lernt man natürlich auch. Also ich meine, mittlerweile weiß ich ja auch, da ist manchmal was anderes dahinter. Und sag, du nimmst die erste Bank, die kommt, fertig. Mhm. Auch wenn vielleicht, könnte ja sein, dass 50 Meter weiter noch eine mit Tisch ist oder so. Mhm. Aber vielleicht eben auch nicht. Vielleicht kommt einfach die nächsten 10 Kilometer gar nichts. Mhm. So.
Ich kenne das so, dass ich dann irgendwie oft denke, gerade wenn ich schon sehr erschöpft bin, wenn ich jetzt bei der nächsten Bank sitzen bleibe, in einer vielleicht nicht ansonsten nicht so guten Situation, und wenn ich dann nicht mehr hochkomme, dann habe ich ein Problem. Also wenn ich dann nicht nochmal die Energie kriege, um nochmal weiterzulaufen zu einem Platz, wo ich dann mein Zelt aufbauen kann. Und dann habe ich immer eher so, dass es dann kippt in, okay, ich halte jetzt durch und mache erst da Pause, wo ich dann auch mein Zelt aufbauen könnte.
Ja.
Was ja aber nicht gerade dazu beiträgt, dann auch Energie dafür zu haben. Also Ende ist ja Ende eigentlich. Also, und aus der Angst, es könnte nicht genug sein, treibe ich mich dann weiter an.
Also was für wirklich immer wieder neu lernen, was ja auch heißt, dass wir es immer wieder vergessen, ist, dass tatsächlich auch eine halbe Stunde vor dem Ziel noch eine Pause eine gute Idee ist. Dass Pausen immer eine gute Idee sind. So, aber ihr hattet ja gefragt, woran wir merken, dass wir erschöpft sind. Mhm. Also der Punkt ist, wenn wir das merken, ist es zu spät.
Okay.
Ne? Weil wenn wir erschöpft sind, dann anfangen, irgendwas zu suchen, keine gute Idee. Mhm. So, ne? Das heißt also, was natürlich viel mit Erfahrung auch zusammenhängt und tatsächlich mit auf den Körper hören und auch mit dem Mindset vorher. Ne? Mhm. Also nicht immer, also wir schlafen ja viel draußen und viel auch halt irgendwo in der Pampa, dann kann man natürlich sagen, okay, jetzt bin ich müde, jetzt lasse ich alles fallen, gehe in den Wald am Wegesrand, stelle mein Zelt auf, fertig. Aber so ist es natürlich nicht immer. Also jetzt zum Beispiel jetzt in der Bretagne haben wir ziemlich wenig wild gezeltet, weil es halt ganz viele Zeltplätze gab. Also irgendwie brauchst du ja trotzdem einen Punkt, auf den du zuläufst. So, und den halt so zu setzen, dass du aus Erfahrung eben weißt, das schaffst du normalerweise. Und bist nicht erschöpft. Das ist schon mal der erste Punkt. Und wir hatten lange die 30 Tageskilometer so im Kopf und haben das mittlerweile auf 25 runtergedimmt. Und wenn wir wissen, dass die Strecke anstrengend wird, halt noch weniger. Aber das ist schon schwer, weil natürlich so als richtige Long-Distance-Hikerin läuft man natürlich 30 Kilometer pro Tag. Hallo? So.
Okay, also nicht 30.
Okay, also es geht auch darum, einen Status zu erfüllen oder ein Selbstbild zu.
Ja,
als,
na klar.
Okay.
Ja, ich meine.
Okay. Ja, aber das ist, finde ich, ich finde das wichtig, weil das so ein Identitätspunkt ist.
Stimmt.
Also, ne, das ist ja dann nichts, was, was von außen kommt und nichts so. Das ist ja dann auch intrinsisch.
Total.
Wenn ihr, ne, so, wenn ihr so eine Hikerin sein wollt, dann. Ja.
Der Witz ist ja, wir wollen ja nicht nur ein Long-Distance-Hiker sein, der 30 Kilometer am Tag läuft, sondern auch eine Comiczeichnerin, die jeden Tag einen Comic zeichnet. Und das ist dann, da ist Überforderung schon oft auch eingebaut. Aber ja. Wir haben es auch schon geschafft. So, ne? Ja, so genau. Aber dann eben abzuwägen, also jetzt zum Beispiel, also das war dieses Mal total wichtig zu sagen, okay, wir wollen diesen Comic zeichnen und eigentlich ist es scheißegal, wie weit wir laufen. Wenn es nur 10 Kilometer sind, wäre es ja auch in Ordnung. Theoretisch, praktisch natürlich nicht. Praktisch müssten es schon mindestens 20 sein. Naja, gut. So. Also ja, das ist so ein ständiges Austarieren, ne? Und tatsächlich aber auch eine klare, also warum mache ich das? Ich mache das natürlich, weil ich unterwegs sein will, weil ich in Sangha sehr ankommen will, weil ich gerne laufe, aber ich mache es auch, um diese Comics zu zeichnen. So, und ich kann zwar einen Tag vielleicht nicht laufen, aber ich kann nicht, also das ist natürlich auch selbst gewählt, an 6 Tagen die Woche zeichne ich einen Comic, egal was ist. So, also fast egal was ist. Ne? Also das ist auch so ein Abwägen.
Ja.
Genau, aber was für uns so total eindrücklich war, jetzt da eben nicht an die Grenzen zu gehen und was wir zum Beispiel auch jetzt eingebaut haben, dass wir definitiv einmal in der Woche ein festes Quartier nehmen, also ein Zimmer, Airbnb, Hotel oder was auch immer, also festes Dach über dem Kopf, egal, ob wir müde sind oder nicht. Und dann hatten wir tatsächlich die Situation, dass wir in unserem Hotelzimmer angekommen sind und waren gar nicht müde. Also eigentlich kennen wir das ja, also so nach 7 Tagen laufen, so dann liegt man auf dem Bett und ich kann nicht mehr so. Und da haben wir gemerkt, ja, aber das hat natürlich auch ein Suchtpotenzial. Also da ist uns so richtig klar geworden, dieses bis zur Erschöpfung arbeiten, das bringt uns auch total was, weil jetzt wissen wir sind in diesem Hotelzimmer, ja, und was, wenn wir gar nicht so richtig müde sind, dürfen wir das? Haben wir uns das verdient, hier so viel Geld für ein Zimmer auszugeben, obwohl wir ja gar nicht so richtig müde sind? Also sowas kommt, also das war total, also das war richtig, das haben wir richtig stark empfunden, dass das auch, also diese, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, negative Seite oder was es eben auch macht, wenn ich nicht mehr bis an die Grenzen gebe und womit ich dann handeln muss. Aber der Vorteil natürlich war uns in dem Moment sofort klar, wir waren wenig erschöpft und die Tatsache, dass zum Beispiel der Waschsalon geschlossen hatte oder kaputt war und dies und jenes nicht geklappt hat, hat uns dann eben auch nicht umgehauen, weil wir hatten noch Reserven, um die Schwierigkeiten vor Ort zu handeln. So, und das, also da hatten wir in dem Moment so ein richtig starkes Gefühl dafür, dass uns diese, ich weiß gar nicht mehr, der Supermarkt machte erst in 2 Stunden auf und der Waschsalon war kaputt und irgendwas Drittes war noch. Also alles so Peanuts, aber die natürlich irgendwie wichtig sind. Ne? Mhm. Und da hatten wir so ganz stark das Gefühl, wenn wir jetzt so erschöpft angekommen wären, wie normalerweise, wenn wir uns ein Zimmer nehmen, hätten wir richtig ein Problem gehabt. So, und jetzt, na gut, hat er halt zu. Socken können wir auch im Waschbecken waschen, die anderen Sachen gehen noch so. Supermarkt hat zu, 2 Stunden, ach, da gibt es einen Kaffee, können wir uns noch da reinsetzen, können wir ein bisschen warten, auch kein Problem, können wir noch was Schönes zeichnen, so. Und das wiederum, das meine ich, dass man auf so einer Wanderung das wie unter so einer Lupe sehen kann, weißt du?
Ja.
Das alles konnte ich halt beobachten und gucken, weil ich halt natürlich diesen Raum auch dafür hatte.
Ja.
So.
Ja. Jetzt seid ihr wieder zurück. Konntet ihr das schon ein bisschen halten?
Ja, wir haben jetzt einen Heiligenschein und alles ist super. Also wir versuchen uns zu erinnern.
Weil jetzt ist die Anstrengung ja eine andere, ne? Jetzt.
Genau.
Und jetzt seid ihr wieder viel mehr eingespannt, auch in andere Einflüsse.
Genau.
Merkt ihr schon, was jetzt die Herausforderungen sind? Ihr müsst ja dann auch so ein bisschen fühlen, okay, was heißt anstrengend, wenn es nichts mit Laufen zu tun hat, sondern mit Arbeiten.
Also unser Problem ist halt immer, dass wir es schlicht nicht merken. So, dass wir irgendwelche Marker einbauen müssen. Und da haben wir allerdings unterwegs auch so ein paar Marker gefunden. Zum Beispiel, wenn wir anfangen, genervt zu reagieren. Also, was weiß ich, Trekkingstock fällt um oder der Rucksack lässt sich nicht schließen. Verdammt! Das ist ein Marker. Okay, es wird langsam eng. So, und das sind Marker, die sind natürlich zu Hause total sichtbar. So, ne? Das, so, also solche Sachen, genau, diese Marker haben wir auch versucht rauszufinden. Wenn wir schon kein gutes Gefühl dafür haben, wann wir müde sind. Und halt einfach genau dieses, egal ob wir müde sind oder nicht, Pausen einbauen. So, ne? Oder nicht von vornherein einplanen. Ach, naja, wir können ja bis abends um 10 kann man irgendwie gut arbeiten, kein Problem.
So, ja klar, warum nicht?
Kann man machen, wenn man morgens bis um 10 im Bett lag. So. Aber nicht beides. So, ne?
Okay. Also ich muss sagen, dieser Prozess von sich Pausen einbauen, obwohl man noch nicht müde ist, hängt bei uns auch oft daran, inwieweit wir akzeptieren können, welche Dinge uns müde machen. Also, ja, Beispiel von jetzt. Wir sind seit ein paar Wochen im Konflikt mit jemandem und es zieht unfassbar Energie. Aber nicht, weil wir jetzt uns jeden Tag mit der Person befassen. Also wir treffen die Person nicht jeden Tag und sprechen mit ihr, sondern weil wir genau das nicht machen. Weil wir das die ganze Zeit in unserem Kopf hin und her bewegen und die ganze Zeit so wie so einen laufenden Prozess einfach mit dabei haben. Es ist eine soziale Situation. Wir haben da innere Prozesse, die irgendwie mit reinspielen, wo sich dann Innens beteiligen. Und ich sage jetzt mal beteiligen, also die sägen da ganz schön dran rum. Aber es ist ja auch eine Beteiligung. Also Manipulation und Beeinflussung ist ja einfach auch eine Beteiligung. Und wir nehmen das wertschätzend an. Soweit wir es können. Auf jeden Fall ist es was richtig viel Energie zieht und auch wirklich beeinflusst, wie schnell wir schon morgens eigentlich müde sind. Und eigentlich sagen müssten, ich kann nicht arbeiten gehen. Also die Energie ist eigentlich gar nicht da, weil wir schon eine Stunde nach dem Aufstehen irgendwie K.O. sind. Einfach schon von diesem Konflikt und dadurch, dass er gerade nicht lösbar ist und so weiter und so fort. Und was er bedeutet, bla bla bla. Und dann gehen wir zur Arbeit, beziehungsweise Hannah geht zur Arbeit und die ballert dann durch. Also das letzte bisschen Energie, was noch da ist, das zieht sie quasi für die Arbeit. Und dann ist ja aber danach noch Verlagsarbeit. Dann sind wir wieder dran und versuchen das Ganze irgendwie so dann noch so ein bisschen aufzufangen. Und dann ist Familie. Und dann sind noch andere Sachen zu erledigen, die jetzt eher hauswirtschaftlicher Natur sind, ne? Und hier ja einfach mit so einem bestimmten, ja, organisatorischen Aufwand verbunden sind. Und es ist so ein bisschen, was wir gerade merken, ist, wir haben natürlich gerade ständig wieder mit Erschöpfung zu tun und auch ständig mit diesem Crash, der dann ja auch kommt. Also wenn hier um 10 der Hammer nicht fällt, ist wirklich vorbei. Also wenn wir nicht auf unsere mindestens 9 Stunden Schlaf kommen, schaffen wir die Tage einfach gar nicht. Und merken tut man davon nach außen gar nichts. Und ich auch nicht. Ich wüsste jetzt nicht, was für Marker das, also worauf ich, ich merke, dass ich total K.O. bin und ich merke, dass ich erschöpft bin. Aber welcher davon der Ausschlaggebende dafür ist, dass wir eine Pause machen, uns Energie aufbauen oder so, den zu finden oder aus dem, was man gerade so erlebt, sich was zu stricken, was einem dann ganz eindeutig was an die Hand gibt. So, jetzt machen wir eine Pause. Und wenn ich eine Pause mache, wie sollte die aussehen? Hannah findet unser Arbeitsleben wahnsinnig entspannend, weil sie sich mit nichts befassen muss. Sie fühlt nichts, sie denkt nicht so großartig, sondern geht da einfach durch und empfindet die Anstrengung nicht.
Ja.
Also, ne, sie merkt durchaus, dass sie was reinsteckt, aber sie merkt nicht unbedingt, was sie da eigentlich, also von wo sie ihre Energie herzieht, um was zu machen. Aber ich merke, dass wir häufig Konflikte darüber haben, was so ein Alltagssystem eben wie Hannah, was die für Pause empfinden oder als Pause empfinden und was wir als Pause empfinden oder wo wir Energie rausziehen und auch wofür wir Energie rausnehmen, also was uns wirklich sehr viel Energie kostet. Es ist dann irgendwie wirklich so ein bisschen halt nicht so, irgendwie nicht so einfach zu sagen und nicht so festzumachen und auch dann wieder nicht so leicht zusammenzubringen. Kennt ihr das auch? Und wenn ja, habt ihr dazu auch neue Gedanken bekommen, wenn ihr das dann habt?
Also ich finde das total spannend, so die Frage, was mache ich in der Pause?
Mhm.
So, ne? Weil die einen fangen sofort sich an zu langweilen.
Jawohl, das ist ja eigentlich gut, ne? Langeweile ist ja eigentlich gut.
Ich sag's mal weiter. Ich weiß es, aber das hilft ja anderen. Also das ist ja dann wieder genau dieser Traumapunkt, was ist, wenn nichts ist, ne? Mhm. Also wir haben immer noch die Frage, weil man viele ist, hat man deswegen mehr Energie? Mhm. Aber auf jeden Fall hat man Energie in verschiedenen Richtungen, denn das, was du jetzt sagst, dass die Hannah einfach arbeitet und durchzieht und die anderen, also wir können solche Einstellungen auch machen. Also was weiß ich, lange Autofahrt, einer fährt und die anderen hören hübsche Podcasts oder so. Oder auch beim Zeichnen, nicht immer, aber bei manchen Sachen, also jetzt, wenn es nur um Inken oder Auszeichnen geht, dann können sich irgendwelche Leute mit irgendwelchen Sachen beschäftigen und die andere zeichnet. Aber das ist halt nicht endlos. So, also das darf man einfach nicht, dazu tendieren wir sicher, das zu überschätzen. Ne? Oder auch die Energie, die es braucht, um joggen zu gehen oder sich richtig auszuarbeiten. Oder die Energie, die es am Rechner braucht. Zum Teil ergänzt sich das. Also sicher ist Joggen eine Erholung vom Rechnerarbeiten. Aber Joggen macht natürlich irgendwie auch müde. Mhm. Aber was wir festgestellt haben, also erstens, warum auch immer, wir können uns ziemlich schnell regenerieren. Also wir brauchen gar nicht lange. Und das hat total was mit einem sicheren Ort zu tun. Und dieser sichere Ort kann auch Daddeln auf Instagram sein. Also zum Beispiel, bevor wir uns jetzt hier für den Podcast verabredet hatten, haben wir halt eine neue Wohnung und haben tierisch gewirbelt, sauber gemacht und noch gewischt und dies und jenes. Also einfach, weil wir natürlich total Lust haben, diese Wohnung jetzt zu unserer zu machen. Und dann dachten wir, aber wir müssen für den Podcast unbedingt noch irgendwie fit sein. Wir können nicht völlig erschöpft vor diesem Mikrofon sitzen. Das geht gar nicht. Außerdem sind es schwierige Themen und wir wollen trotzdem auch irgendwie gut vorbereitet sein. So, und dann haben wir uns auf unser neues Bett gepackt, was also jetzt irgendwie so hier in dieser Wohnung der sichere Ort ist, und haben einfach, und zwar nur 5 Minuten, ein bisschen gedaddelt. Uns hat ausgereicht.
Aber habt ihr nicht auch manchmal das, also so daddeln zum Beispiel am Handy, habe ich das Gefühl, ist auch nochmal wieder ein eigener Energieverbrauch, der auch wieder so unsichtbar ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja, deswegen habe ich gesagt, es waren 5 Minuten und in den 5 Minuten war das Daddeln gut. Aber tatsächlich kennen wir das auch, dass das natürlich ratzifatzi ins Gegenteil umschlagen kann.
Ja.
Lesen ist eine gute Idee. Wir haben jetzt einen E-Reader. Was heißt, man kann sich da relativ schnell irgendwelche Bücher ausleihen, ohne jetzt großartig irgendwo hinzugehen und die durch die Gegend zu schleppen, wieder abgeben zu müssen, sondern einfach kann man digital runterladen. Ist eigentlich besser als Daddeln zum Beispiel.
Ja. So. Ja, also so ein Kernproblem, das wir haben, ist, dass wir einfach immer Energie verbraten. Und ich habe das Gefühl, dass wir die, also man, es ist ja natürlich, ne, der große Energiespeicherauffüller ist Schlaf. So. Oder allgemeine Ruhe. Und also man wacht auf und man verbraucht Energie, das ist irgendwie klar. Aber in Bezug auf, ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Denken uns einfach sehr anstrengt, also dass wir einen großen Teil einfach mit Verstehen, Verarbeiten und Orientieren irgendwie, dass das schon ein Drittel unserer Energie frisst, wenn nicht sogar die Hälfte. Und da denke ich irgendwie manchmal, ey, jetzt reiß dich doch mal zusammen, stell dich nicht so an. Oder auch, wenn es richtig schlimm ist, das zählt nicht. Das zählt nicht als Anstrengung. Oder das, ne, das, also es sollte zum Beispiel bei dem Konflikt, sollte jetzt nicht mein Hauptproblem sein, dass es, dass dieses darüber nachdenken so viel Energie von mir frisst. Ich sollte eher ein Problem damit haben, dass ich diesen Konflikt habe. Das sollte mich traurig machen und wer weiß wie aufwühlen. Das macht es aber nicht. Im Moment denke ich da einfach nur drüber nach und bin davon erschöpft. Und da habe ich halt irgendwie, wenn ich unterwegs bin, wenn ich eine Wanderung mache oder auch wenn ich Sport mache, da habe ich das irgendwie, da fällt es mir leichter zu sagen, oh, jetzt habe ich was gemacht, was anstrengend war. Jetzt kann ich auch mit einem ruhigen Gewissen sagen, boah, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und dann lege ich mich irgendwo ab in einen ruhigen, dunklen Raum und lade da meine Akkus auf sozusagen. Aber so in unserem üblichen Alltag ist es total schwer, nach innen irgendwie auch für alle so ein Klima herzustellen, in dem jede Anstrengung gilt. Und dass jede Anstrengung auch irgendwie erlaubt, sich Ruhe zu wünschen oder sich eben wieder aufzuladen sozusagen. Das ist irgendwie so. Ich dachte ein bisschen, als ihr gesagt hattet, ja, ich möchte Weitwanderin, so Long-Distance-Hikerin sein, dass ihr das damit auch ein bisschen meint, dass es da einfach manchmal so Konflikte gibt. Ja, welches Ziel verfolgt man oder wer will man sein? Und dass wer man sein will, dann am Ende bestimmt, wie erschöpft man sein darf. Also die Rosenblätter, die ich so im Kopf habe, wo ich uns hinhaben will, die sind halt nicht, die sind nicht von solchen Sachen erschöpft, sondern die sind wie alle anderen, wie alle anderen Leute auch. Und die haben so eine Probleme nicht.
Ja.
Und das macht dann manchmal richtig, ja, richtig dolle Konflikte darüber, wo man überhaupt zulassen darf, das Anstrengung zu nennen und an welchen Stellen.
Ja.
Was darf mich müde machen?
Was natürlich an sich schon, sag ich mal, eine relativ schräge Formulierung ist, ne? Was darf mich müde machen? Aber ja.
Psst. Willst du jetzt meine Traumalogik etwa unlogisch nennen?
Ich habe mich vorsichtig ausgedrückt. Ich hätte auch sagen können, das ist eigentlich eine völlig bescheuerte Idee. Habe ich nicht gemacht.
Aber ihr kennt das auch.
Also natürlich, das zahlt ja genau auf dieses ein, wo ich sage, ich muss 30 Kilometer laufen, sonst gilt das ja alles gar nicht. Das ist ja dasselbe. So, oh Gott. Ne? Aber ja, ich wollte nochmal zurück auf den, wenn ich sage, Pause ist, wo ein sicherer Ort ist und dieser sichere Ort kann virtuell sein. Es kann zum Beispiel, also, und wir, die wir halt so viel unterwegs sind, nicht nur im Sommer, sondern ja auch, also hier arbeiten, dort wohnen, so und vielleicht im Zug oder im Auto oder so. Es kann ein Bekannter, also eine Serie sein, die wir kennen oder auch, also wir haben mal so 3-4 Standardsendungen, also so eine Sendung, was weiß ich, sag mal, Heute Show oder so.
Voyager.
Ja, Podcast, das ist jetzt Netflix, ne? So, das ist Serie, aber es können auch bestimmte Podcasts sein, die wir immer wieder hören, weil die natürlich immer denselben Aufbau haben. Und wir merken schon, wenn wir den anmachen, auch wenn das Thema uns vielleicht jetzt gar nicht so interessiert, aber dann sind wir in sowas Gewohnten, obwohl wir in einer fremden Umgebung sind. Mhm. Also das will ich, glaube ich, sagen, dass man also dass man tatsächlich, also wir haben es mittlerweile gelernt, in diesem virtuellen Raum ein Zuhause zu finden, weil wir es kennen, weil wir die Struktur kennen. So. Und das kann auch total, also das erleben wir als total entspannt. Und es kann eben auch mal scrollen auf Instagram sein, wobei das, da habt ihr völlig recht, das kann voll nach hinten losgehen. Aber das kann ein bestimmter Podcast sein, der immer Freitag rauskommt und wir wissen, wie es läuft. Und schon, also wir haben jetzt tatsächlich das auch schon oft bewusst eingesetzt, wenn wir uns halt irgendwo fremd gefühlt haben oder auch unterwegs. Gut, dann kommt halt genau dieser Podcast und der ist Entspannung und Zuhause.
Mhm. Ja.
Also ist auch irgendwie eine neue Erkenntnis so, aber also wir haben das schon immer mit den Serien, wo wir uns halt schon immer schlecht fühlen, wenn wir mal dieselben gucken. Aber mittlerweile ist uns klar geworden, aha, das ist ja vertraut und deswegen ist es sicher und deswegen ist es entspannt. Mhm. Weil Pause machen heißt ja auch aus der Spannung rausgehen und aus der Spannung rausgehen heißt sich sicher fühlen. Also, so, ja.
Gut, das heißt, ein Gedanken, den ihr uns gegenüber mal formuliert habt, war, Wachstum ist nur möglich, wenn mehr Energie reinkommt. Das heißt, Sicherheit erfordert, also Wachstum erfordert Sicherheit. Könnte man das so festhalten als Statement?
Also an diesem Satz, dass man nur wachsen kann, wenn man noch Energie übrig hat, an dem bin ich irgendwie gerade total dran. Ich kann ihn noch gar nicht so richtig fassen. Oder eigentlich ist es ja total logisch. Wenn eine Blume wachsen will, dann muss sie natürlich mehr Energie aufnehmen aus Wurzeln und Sonne. Aber ich meine, die macht ja nichts anderes als wachsen, oder? Also irgendwie ist...
Also naja, sie macht ja auch, also wenn eine Pflanze anfängt zu wachsen, dann ist sie ja sehr, wenn sie noch ein Kern ist, ein Same ist, dann ist sie ja sehr auf ihr Umfeld angewiesen. Dann müssen die Umgebungsbedingungen stimmen. Aber dann, wenn sie das erste Blatt hat, die meisten haben ja diese beiden Blättchen, in dem Moment fängt, da drin ist ja quasi ein System, das dafür sorgt, dass noch mehr Energie aufgenommen werden kann.
Ja.
Und dann betreibt sie ja auch Photosynthese.
Die Frage ist, gibt die Pflanze Energie ab, die was nicht mit Wachstum zu tun hat? Also wir machen ganz viel Kram, um uns einfach auf dem Level zu halten, auf dem wir sind, sage ich mal jetzt auch als System. So, ja. Ne? Als viele, oder ich meine, das betrifft jeden Menschen, aber für uns jetzt machen wir ganz viel, um jetzt nicht ins Loch zu fallen, um allen gerecht zu werden. So, ne? Und das ist total anstrengend schon per se. Mhm. So, und wenn
das
wir jetzt noch im Außen...
Das ist dann eher so, okay, das Laub bleibt dran. Also ihr sorgt dann dafür, dass genug Energie da ist, dass das Laub dran bleibt.
Genau. Und dann geben wir noch Energie aus, um zum Beispiel zu laufen oder den Job zu machen oder sowas. Und wenn wir da bis an die Grenzen gehen, dann bleibt keine Energie mehr übrig, um über die Dinge nachzudenken. So vielleicht.
Okay.
Und das stimmt
und
ja auch.
Und in dem Bild Und um das auf das Bild zu übertragen, ist so, es bleibt keine Energie, Früchte auszubilden oder Blüten oder eine Rinde zu bilden oder so.
Ja, oder überhaupt weiter zu wachsen. Wobei Wachsen für uns jetzt natürlich ist, ja, was weiß ich, zu reifen oder heiliger. Naja, so, besser.
Ja, doch.
So, ne?
Ich glaube, stimmt, Wachstum ist bei uns Menschen häufig eher mit Reife zu übersetzen. So dieses Persönlichkeitswachstum oder so, das ist ja nur eine Metapher für Reife.
Und das zahlt natürlich wieder genau auf das ein, wenn ich jetzt mal diesen Moment, wo ich in diesem Zimmer war und nicht erschöpft war, hatte ich natürlich Zeit, darüber nachzudenken. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie völlig platt gewesen wäre, dann wäre ich halt völlig platt gewesen und hätte mich erstmal damit beschäftigen müssen, wieder zu Kräften zu kommen. Mhm. Was ja die Hauptaufgabe in so einem Hotelzimmer für mich ist.
Ja.
Ne, wieder zu Kräften zu kommen. Und
ja, ich finde das Bild mit der Pflanze irgendwie richtig gut, weil so ein Aha-Moment hatte ich, als ich das erste Mal Tomaten gezogen habe. Ich hatte da ein bisschen zu früh mit angefangen und ich hatte gedacht, die Pflanzen müssten richtig hoch sein, damit die eine gute Chance haben, wenn sie dann raus sollen. Und dann stellte sich aber raus, die Pflanzen, die so ganz schnell gewachsen waren und ganz hoch waren, die haben es gar nicht bis in den Sommer geschafft, weil sie dann so geschossen sind. Und aber nicht die, sie hatten nicht die Dicke sozusagen. Ah, okay. Also sie waren hoch, aber sie waren nicht dick. Und sie haben es dann auch nicht geschafft. Also die Struktur, die sich daraus entwickelt hat, war keine Struktur, die weiteres Wachstum ermöglicht hat, sondern einfach nur, die krepelten dann so die ganze Zeit da und behielten ihr Laub, aber sie sind nicht in der Lage gewesen, auszuholzen, so ein bisschen, so stabil zu werden, geschweige denn Früchte zu tragen. Also die habe ich einfach, ich habe sie nicht getötet, weil ich Mitleid hatte, aber die, ja, die waren halt schnell hoch.
Ja.
Aber sie waren nicht in der Lage mehr reif, also sie sind nicht nachgereift, weil einfach diese früh hochgezogene Struktur nicht gereicht hat. Das war also, irgendwie mal so ein...
Es war kein nachhaltiges Gedanke. Wachstum sozusagen.
Ja, es war nicht zukunftsfähig. So für den Moment, für das Überleben im Moment, ja. Fürs Nicht-Sterben war es genau richtig, aber es war halt nicht... Ja, es hat nicht gereicht, um mehr als am Leben zu sein. Und das ist, glaube ich, das ist ja der Gedanke, der dahinter steckt oder die Auseinandersetzung, in der ihr gerade seid.
Ja, spannend.
Und da ist auch wieder so, von da kann man ja wieder die Schleife machen zu, wann erlaubt man sich das und wofür lässt man dieses, so wofür will man wachsen?
Ja.
So, ne, Hannah hat uns als System, als Gesamtmensch hat zum Beispiel dieses Alltagssystem Hannah uns richtig gut vorwärts gebracht, weil sie diese Arbeitsfähigkeit haben wollte. Sie wollte, und also ne, das war so das Ziel, wir kommen unter Menschen, wir gehen jetzt raus aus dem Schneckenhaus, wir gehen in Kontakt, wir eignen uns das an, wir fangen eine Arbeit an und so weiter. Und die Energie, die sie da reinballert und die sie ja bis geballert hat und bis heute da ja auch reinschiebt, ist richtig gut für diese eine Sache. Aber es ist natürlich immer so ein, für den Moment, für die Erfüllung dieses Ziels, da erlaubt sie das, dass wir Energie rausschießen. Aber wenn wir sowas sagen wie, ja, aber wir wollen ja auch gerne mit anderen Leuten in Kontakt bleiben und wir wollen die Qualität dieser Kontakte austarieren und wir wollen die Dinge, die wir aus den Kontakten haben oder bekommen, das wollen wir mitbestimmen und wir wollen da eine gewisse Qualität reinbringen, dann wird es total schwierig, weil sie eher so auf, Hauptsache wir haben Leute, Hauptsache wir sind nicht alleine. So, ne, für den Moment ist das ganz wichtig, aber für eine Nachhaltigkeit, für nährende Kontakte ist eine andere Energie nötig und vielleicht auch mal mehr. Und das dann wieder zuzulassen, das ist dann gleich ein Riesenkonflikt.
Weißt du was?
Und das hat was mit Reife zu tun.
Ja. Lass uns darüber mal, weil ich merke gerade, ich bin da weiter dran, das finde ich gerade total klasse, so mit diesen Tomaten mir das durchzudenken. Aber lass uns mal jetzt, weil das passt nämlich gerade auch so gut, zu diesem Management mit diesen Innenpersonen wollten wir ja noch drüber reden. Mhm. Lass uns mal darüber gehen und ich sag mal, wie ich drauf komme, ja? Weil bevor wir losgelaufen sind, im Mai hatten wir halt eine ziemliche Krise. Also einerseits, wie ich ja schon erwähnte, haben wir uns kräftemäßig total übernommen, waren im Prinzip irgendwie knapp vor dem Burnout und gleichzeitig haben wir unsere Frau mit unserem Chaos so belastet, dass die auch irgendwie gesagt hat, nee, so geht es nicht weiter. So, das war die Situation, aus der wir gestartet sind. Und die Frage war jetzt, unsere Frau hat uns halt auch zurückgemeldet, wir hätten uns irgendwie total verändert. Nee, wieso, haben wir gedacht, nee, gar nicht, niemals. Egal, jedenfalls haben wir dann, und das hat uns dann tatsächlich begleitet, also so, unsere Frau meint dann, ja, ob mal wieder Therapie angesagt ist oder ob wir nicht vielleicht doch irgendwie zusammengehen wollen und so, oder... Nee, ne? Also sowas lassen wir uns ja von außen gar nicht sagen, geht gar nicht. Nichtsdestotrotz ist einfach klar, dass unsere Ehe einfach so ein wichtiger Punkt für uns ist. Also wir würden schon einiges tun, um die zu halten. Das schieben wir jetzt überhaupt nicht weg. So. Und dann sind wir halt auf den Dreh gekommen. Also wir haben jetzt, hatten wir noch nie so einen festen Host. Also das eine irgendwie immer vorne ist und die Sache managt. Also damals, als wir die Diagnose gekriegt haben, war das irgendwie noch so Standard und dass man sowas hat, aber irgendwie, nee, wir nicht. Aber egal. Aber was wir haben, und das haben wir halt mit der Zeit mitgekriegt, dass wir in verschiedenen
Lebenssituationen oder Zeiten, und zwar jetzt das mal langfristig gedacht, tatsächlich andere Leute vorne sind. Also in der Zeit, wo wir halt Kinder großgezogen haben, waren andere Leute vorne, also die jetzt sozusagen diese Host-Rolle übernommen haben, als in zum Beispiel in der letzten Zeit, wo wir also uns selbst total in den Stress gebracht haben, hat halt auch damit zu tun, wer vorne ist. Und die da in dieser Zeit vorne war, ist halt auch nicht besonders ehekompatibel, sag ich mal so. Und dann haben wir halt während der Wanderung darüber nachgedacht oder so alle befragt und versucht, so im System. Und wir haben ja auch viel telefoniert, wir beide, ja. Hanna.
Ja.
Und das war total hilfreich, sich mit jemand auszutauschen. Danke dafür. Mhm. Und sind dann drauf gekommen, also zusammengehen, dafür gibt's in unserem System keine Mehrheit. Also, nee. Irgendwie, nee. Aber was ganz interessant war, wir können uns darauf einigen, dass wir jemand tatsächlich aktiv bestimmen, die als Host jetzt mal vorne ist. Und das hat im System eine große Mehrheit gefunden. Da gab es auch gleich sozusagen freie Wahlen. Nein,
cool.
Und das hat tatsächlich, also das haben wir natürlich dann sofort schon auf der Wanderung ausprobiert. Und das funktioniert super. Also das hätten wir auch nicht gedacht, dass wir das so aktiv bestimmen können, wer vorne ist. Aber ich sag mal, wir sind jetzt 4 Wochen zu Hause und immer noch nicht geschieden. Das ist schon mal gut, ne?
Ja.
So. Und wir haben, also was zum Beispiel total schwierig war in diesem Management mit dem Innensystem, also wir wissen, also wir schreiben viel in der Selbst, also wenn sich im System unterhalten wird, dann am besten schriftlich. Und da haben schon verschiedene Leute einfach so dieser Klassiker verschiedene Schriften und dann weiß man schon so ungefähr. Aber womit wir nicht gerechnet hätten, wir haben gesagt, okay, jetzt sagt mal jeder aber auch, wer es ist, wer es gerade schreibt. Mhm. Das war so ein großes Angang, so ein großer Widerstand, dass plötzlich gar nicht mehr geschrieben wurde.
Ah.
Was für uns relativ untypisch ist, weil wir echt richtig viel schreiben. So. Ja, und dann war natürlich immer, und da habt ihr ja, Hanna, da so reingehakt, immer wieder zu sagen, ja, aber wenn ihr wisst ja gar nicht, was ihr gewinnen würdet, wenn ihr zusammengeht. So, also hat uns jetzt im Prinzip immer noch nicht davon überzeugt, eine zu werden, aber das spielte natürlich immer, naja, ich meine, sowas, also ihr sagt es und wir denken natürlich drüber nach. Und tatsächlich wissen wir ja nicht, was wir für einen Aufwand wir betreiben, viele zu bleiben und was wir davon hätten, zusammenzugehen. Das wissen wir einfach nicht, das stimmt. Auch wenn es deswegen trotzdem keine Einigkeit darüber oder keinen gemeinsamen Willen gibt, zusammenzugehen. Aber, und was eben auch passiert ist unterwegs, also wir sind ja einmal richtig krank geworden. Tatsächlich haben wir dann sogar keine Comics gezeichnet. Naja.
Mhm. Also ich fand das richtig krass. Also ich war ehrlich gesagt auch ein bisschen stolz auf euch, als dann der Post kam, dass ihr krank seid und deswegen keinen Post, also keine Comics schickt. Ich dachte, yes.
Ja, yes. Einmal tut sie es nicht.
Ja,
verdammt.
Sie haben es geschafft. Also ich war sowieso schon oft stolz, weil ihr eben dieses Ding von wirklich einmal in der Woche woanders unterkommen, wo es fest ist, das ist ja eh schon voll das Novum für euch. Weil ich so dachte, oh yeah, sie haben es, jetzt nicht aufgeben, schön dranbleiben. Und dann als es auch noch kam, ja, wir sind krank, wir brauchen Ruhe und Zeit für uns. 5 von 5.
Super.
Super.
Ist ja immer schön, wenn das jemand von außen so sieht, ne, wo man sich selbst so damit quält, und dann sagt jemand von außen, ja, sie hat es. Denkt, naja,
ja.
Okay, sei gegönnt, aber. Ja, was halt noch passiert ist, und das kennen wir allerdings auch schon von anderen Wanderungen, dass wenn Innenpersonen plötzlich Funktionen übernehmen, und das war bei dieser Krankheit so, dass eine, die eigentlich eher so am Rande, was immer sich für so kleine Sachen gesorgt hat, plötzlich so richtig nach vorne kam und die Sache gemanagt hat, das geht ja dann nicht wieder zurück. Also in Personen, die einmal gemerkt haben, sie können was und sie sind wichtig fürs System, die bleiben auch. Und dadurch verändert sich natürlich auch im System wieder was.
Ja, interessant.
So.
Bei uns ist das nicht so. Ist das bei euch immer noch so oder war das eure Befürchtung oder?
Nee, das ist eine interessante Beobachtung. Also wir hatten ja, als wir über die Alpen gelaufen sind und da richtig Angst hatten auch, hat ja ein kleiner Junge übernommen, der, wo klar war, er ist zu klein, um den Körper da durchzuführen und der sich dann entschieden hat zu wachsen. Mhm. So. Und das hat aber weit mehr Konsequenzen fürs Gesamtsystem gehabt, als wir das damals gedacht haben. Also wir haben schon ihn auch gefeiert und dass er das jetzt gemacht hat und also haben ihn auch, also haben das gewürdigt, so, ne? Mhm. Aber wenn ein aus einem lebendigen und frechen und was weiß ich, Fünfjährigen plötzlich ein Zehnjähriger wird, der plötzlich merkt, der plötzlich ziemlich autistisch auch ist, dann hat es einen richtigen Einfluss aufs System. So, das kann man jetzt gut finden oder nicht, aber es ist einfach, wie es ist. Wir müssen uns darauf einstellen. Aber natürlich erleben wir andere Sachen dadurch auch. Und manches geht natürlich auch verloren. Mhm. Und jetzt betraf das eine erwachsene Person. Und es ist total spannend zu sehen, was da passiert und was dadurch auch ja, an Vor- und Nachteilen in unser Leben kommt. Und das halt
okay, also ihr meintet jetzt nicht, die Personen, wenn sie einmal übernehmen, bleiben für immer. So hatte ich das gerade verstanden.
Nee, also eher so, dass jemand, der, also ich stelle mir ja immer das System so wie so eine Klasse oder so vor. Ne? Einer ist der Klassenclown und manche haben das Sagen und dann wird der Klassensprecher bestimmt. Wir haben jetzt halt gerade einen neuen bestimmt, sozusagen, könnte man so sagen. Und dann kommt jemand sozusagen aus den Ferien zurück und hat was Tolles erlebt und hat sich plötzlich entwickelt und nimmt eine andere Rolle ein und wird wichtiger. Und das macht natürlich im Klassensystem auch was. Und gerade jetzt, wenn ich so erzähle, denke ich, ja, und eine ist ein bisschen zurückgegangen dazu, die eine ähnliche Funktion hatte aus einem ganz anderen Ansatz. So. Können halt nicht zwei immer nur aufräumen. Oder auch schön, aber naja, also so, ne? Oder wir hatten das auch, das war wirklich damals ziemlich existenziell, das eine, die sehr Angst im System, also die sehr Angst, sehr, sehr, sehr mit Angst zu tun hatte. Als sie heilen konnte und wachsen konnte, ist aus dem gesamten System natürlich die Angst nicht verschwunden, aber so nicht mehr so. Ja, das sind so Überlegungen, die wir jetzt so mitgenommen haben und auf der Wanderung. Und da können wir schon mal ganz klar sagen, bis jetzt läuft es mit der neuen Sortierung im System und mit der neuen Klassensprecherin läuft es ziemlich gut.
Ja. Ja, und das ist, was ich meinte. Also bleiben wir mal bei dem Bild mit der Klasse. Also, oder ja. Ich erzähle mal von uns, da muss ich das Bild ein bisschen verändern, aber vielleicht können wir es trotzdem noch so übertragen dann. Wir haben ja keine Klasse, wir sind ja verschiedene Klassen sozusagen. Wir haben die Systeme, die eher kontextorientiert da sind. Und als Hanna noch die Rosenblätter waren, also als Hanna noch mehrere waren, war das so, dass es so dieser Wunsch von wir wollen Kontakt haben mit anderen Leuten hatte eine Verbindung zu uns, also zu dem System, das gerade spricht, das nicht Hanna ist. Wir haben uns nämlich einsam gefühlt und verlassen und oft so das Gefühl gehabt, wir müssen uns ganz doll anstrengen und wir müssen ganz besonders sein und alles richtig machen und so, um es wert zu sein, mit anderen zusammen sein zu dürfen. So, also wir haben dann noch so ein bisschen traumalogische Überzeugung, also so, mehr oder weniger ausgeprägt. Aber was davon bei Hanna angekommen ist, ist, ich will andere Leute kennenlernen. Ich will mit anderen Leuten zurechtkommen. Und das ist ja, da ist ja schon mal so ein Übersetzungsverlust sozusagen, ne? Aber okay, für uns war es ja, okay, wenn wir dann in der Nähe von Leuten sind, ist es ja schon mal was. Und das kann Hannah für uns machen. Und Hannah hat dann halt auch immer die Kommunikationsarbeit übernommen. Sie hat angefangen, das zu üben. Sie hat sich aktiv damit auseinandergesetzt. Wo hakt es? Wo sind die Probleme? und arbeitet da ja auch bis heute dran, das zu kompensieren und das gut zu machen und so weiter. Aber genau, sie sind dann zusammengegangen und haben diese Sachen gelernt und darüber ist viel Reife passiert. Da sind einfach Fähigkeiten neu dazugekommen, die sonst nicht da waren, in dieser Klasse halt. Und dadurch, dass diese Klasse, die jetzt Hannah ist, das kann, ist für uns ja eine ganz andere, sind ja ganz andere Kontakte entstanden und ganz andere Möglichkeiten entstanden, auch zu merken, okay, warte mal, was wir uns da vorstellen, dass wir es eigentlich nicht wert sind, überhaupt angesprochen zu werden, da ist eine kleine Macke drin. Da ist ein bisschen was, worüber wir nochmal nachdenken müssen und irgendwie prüfen müssen, ob das heute immer noch so ist und so. Aber da wären wir ohne die Arbeit von Hannah und ohne das Wirken von Hannah als System gar nicht erst hingekommen. Und jetzt ist es nicht so, dass wir so wie wir halt dann gerade da sind, dass wir Hannah dabei viel unterstützen konnten. Aber Hannah hat uns gebraucht, um überhaupt auf den Gedanken zu kommen, ach, andere Menschen wären ganz gut im Leben zu haben. Und das sind so diese Dinge, was ich jetzt merke, ist der Klassenverband oder was wir beobachtet haben, ne? Der Klassenverband Hannah ist halt irgendwann so eine gute Gruppe gewesen und irgendwann war das so in Bewegung, dieser Austausch von wer kann was, wer macht was, dass es sich eben nicht mehr so kleinteilig angefühlt hat und auch irgendwann nicht mehr so war. Das war nichts, was wir beschließen mussten oder was die beschlossen haben oder wo sie gesagt haben, so wir werden jetzt eine, sondern das ist irgendwie einfach passiert, gerade weil dieser Austausch, dieses einander spüren und du machst das, du kannst das jetzt richtig gut und hey, aber wir wollen auch das, so, dass dieser Austausch irgendwann einfach gar keine Sache mehr von Absprache war, sondern von, in Anführungsstrichen, blindem Verstehen und ne, so sich wortlos zu verstehen und sich ohne viel Überlegung, ohne viel Anstrengung wahrzunehmen, zu verstehen, ah, der bezieht sich darauf, deswegen ist es wichtig. Das ist dann einfach passiert. Und das ist das, von dem wir heute, oder von dem ja auch Hannah sagt irgendwie, das ist so viel effizienter und es ist undenkbar, nochmal wieder zurückzugehen, weil das so viel anstrengender ist. Also für alles mögliche Absprachen finden zu müssen und sich immer wieder einstielen zu müssen, das ist ja, was wir jetzt gerade haben. Also wir, unser System mit Hannah, dass wir jetzt irgendwie gucken müssen, dass wir jetzt wieder in diesen anstrengenden Austausch miteinander gehen müssen und quasi Hannah als ein integriertes System, als ein Ich, jetzt als Neue von der Klassenfahrt kommt und dann häufiger mal irgendwie als Austauschstudentin in unser Klassenzimmer reinkommt.
Okay.
Und dass wir jetzt wieder gucken müssen, okay, kann sie irgendwie... Können wir, wie lange können wir dulden oder wollen wir dulden oder auch hinnehmen, dass sie einfach immer unsere Klassenkasse leer macht, damit sie da ihre Arbeit machen kann? Und ne, wie müssen wir ihr klar machen, hey, wir haben auch noch einen Klassenhamster, der muss auch noch versorgt werden? Also so. Und das ist irgendwie, ich glaube, das wollten wir vor allem euch sagen, als wir gesagt haben, ihr wisst noch gar nicht, ja, wie anstrengend es jetzt gerade ist, so, weil ihr es auch nicht wissen könnt.
Ja. Also,
ihr werdet das auch erst wissen in zig Jahren, wenn ihr noch ganz viel Übung mehr damit habt, euch so einzupendeln und so. Und vielleicht passiert das auch gar nicht. So, vielleicht ist es bei uns so gewesen, dass wir dadurch eine geworden sind, beziehungsweise halt einander immer annähern und irgendwie auch so das Gefühl haben, ja gut, wenn es bei Hannah geklappt hat, warum soll das nicht bei uns allen klappen? Da gibt es eigentlich gar keinen Grund. Aber vielleicht ist es bei euch so, dass ihr merkt, ja, bestimmte Sachen getrennt zu halten, ergibt Sinn. Und bestimmte Grenzen sind uns wichtig. Und vielleicht bleibt es dann auch immer so getrennt.
Ich glaube, jetzt habe ich einmal noch mal mehr verstanden, was ihr uns die ganze Zeit während der Wanderung am Telefon habt versucht zu erklären.
Ja, aber ist doch gut.
Ja, also irgendwann klappt das ja, dann.
Siehst du, Hannah kann nicht alles super erklären. Manchmal braucht es halt dann doch nochmal das, was jemand anders erzählt oder ergänzt.
Auf jeden Fall. Ja, und ich finde auch diese Idee gerade, es hakt gerade auch bei mir, ihr habt gesagt, Grenzen und was habt ihr noch gesagt?
Trennung
vielleicht? Ja, dass die Grenzen in vielleicht doch zu wichtig sind. Also das,
ja,
da haben wir ein starkes Gefühl dafür, dass dem so ist. Aber die Idee, dass es vielleicht auch, dass man das halt nicht beschließen muss oder kann, sondern dass es organisch passiert oder eben auch nicht, finde ich auch eine ganz schöne, ne? Also
wenn
manche
wir
Sachen,
bei dem Klassenbild bleiben,
ja,
wenn wir bei dem Klassenbild bleiben wollen, ich gehe nicht in die Grundschule runter und kümmere mich da. Auf gar keinen Fall. Aber ich finde mich gut in der Rolle darin, aufzupassen, die Kinder, die auf dem Flur rumrennen aus der Grundschule, dass ich die wieder zurückschicke. Und das ist ja auch ein Kontakt.
Ja.
Also, ne, das ist eine Nische.
Ja.
Ich kann da nicht reingehen, wir können es nicht gut aushalten und Hannah verschwindet dann auch jedes Mal. Das heißt, wir sind da noch nicht mal komplett. Also, ne?
Ja.
Aber die Trennung wollen wir auf, also müssen wir gerade noch behalten, weil es nicht funktioniert. Aber das ist halt nicht nur, das ist nicht nur kategorisch. Also das ist nicht nur, dass wir keinen Kontakt zu denen aufnehmen und halten wollen, weil wir nicht wollen oder weil wir irgendwie was vermeiden wollen, sondern weil wir auch immer wieder merken, ohne unsere Therapeutin trauen wir uns das schon gar nicht, da Kontakt aufzunehmen oder hinzuhören oder drauf zu achten oder so, weil es uns jedes Mal wegschwemmt.
Ja.
Und wir dann auch ganz eigene Ängste daran haben. Was bedeutet das, wenn Kinder da sind? Aber jetzt durch diese Stabilität, die Hannah reinbringt als Alltagssystem, wird es zunehmend denkbar, dass wir so zusammengehen. Und wer weiß, wer wir dann sind, wenn wir so auch so zusammenwachsen würden, wie Hannah zusammengewachsen ist, vielleicht entsteht dann mehr Kraft, uns mit denen auseinanderzusetzen und das so zu versuchen, was ist dann da für eine Kommunikation. Aber im Moment sind das einfach Grenzen und Abtrennungen, die auch noch wichtig sind, weil sonst gar nichts mehr funktionieren könnte.
Ja, super.
Ja. Und ich glaube, Tomatenpflanzen machen das auch so. So, wenn man ihnen wirklich Zeit und Raum lässt, einfach in dem eigenen Tempo zu wachsen, dann entscheiden die schon, mache ich 5 Ansätze für Blüten und da kommen dann eventuell Tomatenpflanzen, also Früchte raus, oder mache ich nur einen Ansatz.
Zeit ist da so eine wichtige Ressource, ja, dass man sich die Zeit nimmt, also. Und es halt nicht.
Ja, und auch dafür, und einfach auch guckt, wo kriegt man das her, was man braucht. Also eine Tomate macht ja auch nicht nur eine Wurzel in eine Richtung, sondern ganz viele. Die sucht sich ja, die guckt ja auch, wo sie ihre Energie herbekommt. Die macht ja nicht nur Blätter, die macht ja auch Wurzeln. Und ne, wenn das Wasser oben nicht ist, dann geht die halt weiter runter. So weit, wie es nötig ist, bis sie welches hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, an dem wir uns auch bisschen orientieren können. Wir können ja mal gucken, ernähren wir uns wirklich immer gut? Schlafen wir genug? Ist es uns warm genug? Sind wir in einer Umgebung, die auch zulässt, dass wir uns wachsen, also dass wir wachsen und uns verändern dürfen? Es geht ja nicht nur darum, wollen wir wachsen, sondern haben wir auch die äußeren Umgebungen dafür? Also.
Ja, und im Gegensatz zur Tomatenpflanze, also sollten wir jedenfalls weitestgehend in der Lage sein, diese Umgebung zu schaffen.
Genau, ja.
Also,
ja.
Das ist in Traumasituationen nicht möglich, aber jetzt schon. Und dann das einfach auch zu tun. Was brauche ich wirklich?
Ich hatte jetzt in der letzten Therapiestunde, hatten wir da einen ganz interessanten Dreh, dass Hanna das auch gesagt hat, dass sie sagt, ja, wenn was nicht passt, dann müssen wir es halt ändern, müssen wir es halt anders machen. Und ich saß da so im Hintergrund und dachte, nein, du kannst doch gar nicht wissen, du weißt doch gar nicht. Also, das sind so Konflikte, die wir halt gerade haben. Ne? Natürlich muss man Dinge verändern, wenn sie nicht mehr gut sind, aber oder wenn sie gerade nicht gut sind. Aber manchmal gibt es ja auch Hindernisse, Dinge zu verändern. Und das hat dann mit Angst zu tun.
Ja.
Und dann ist es auch erstmal wieder wichtig, damit sich zu befassen und zu gucken, okay, ist das eine alte Angst oder ist das was, was jetzt noch berechtigt ist? Und wenn es jetzt noch berechtigt ist, wie können wir damit umgehen? Was können wir machen? So manchmal muss man so ganz viele Schleifen zurückgehen, aber das ist auch wichtig.
Ja, total. Also da komme ich wieder, also da schließt sich für mich der Kreis auch zu dem, also wie schaffe ich diese Sicherheit, damit ich Veränderung aushalte? Also das ist das, was wir, also wenn wir 3 Monate unterwegs sind und jeden Tag woanders schlafen, das ist auch erschöpfend. Das merken wir auch nach 3 Monaten reicht es dann auch. Aber innerhalb der 3 Monate immer wieder an jedem Punkt zu finden, wo ist meine sichere Stelle? Und das ist nicht, darf nicht abhängig sein von außen. Aber es ist es, also ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel Podcast oder ein Hörbuch als sicheren Ort abends mir etabliere und mein Handy dann keinen Strom hat, das gibt richtig Panik. So, also es ist natürlich auch ein Stück außen, aber es ist schon mal nicht so viel außen, dass ich jetzt unbedingt mein Bett und mein Zimmer und brauche. So, also ja. Und da kann man, glaube ich, immer feiner gucken und vielleicht braucht man irgendwann auch nicht mehr mal das eigene Handy oder so, um diesen sicheren Ort zu schaffen. Aber das, also ich glaube, solange, also wenn man so unterwegs ist, dann braucht man solche, also ich brauche dann solche Strukturen. Wo kriege ich das hin, ne? So, und wenn ich, und tatsächlich ist es manchmal, das im Café zu sitzen und noch müde zu sein und der Dattel 5 Minuten oder so. Also es ist so, wo kriege ich das auch in der Fremde hin? Und weil ihr das jetzt so gesagt habt, dass ja, dann verändern wir das eben. Also ich sag mal, ich würde das jetzt, Hanna,
bin ganz bei dir. Du würdest das auch so sagen?
Absolut. genau. Und den anderen, die Angst davor haben, dann halt diese Basis zu geben, was ist sicher so. Also wovor habt ihr Angst und was kann aber bleiben? So. Ja.
Ja.
Viel, viel, viel. Ich bin gerade total angefüllt und
ja.
Ich würde sagen.
Dann lass uns doch einen Korken reindrücken.
Jetzt mal. Nein, Schluss. Am Platz. Höchstens so wie beim Federweißer, wo das dann so ein bisschen raus kann.
Ja, wir machen einen semipermeablen Deckel drauf.
Ich liebe Fremdwörter, großartig.
Ach so, das semipermeabel heißt, dass es...
Ich weiß, was es heißt.
Okay, gut.
Deswegen mag ich das.
Ja, liebe HörerInnen. Liebe HörerInnen, dieses Wort semipermeabel bedeutet, dass von der einen Seite zur anderen Seite was durchkommt, aber von der anderen Seite nach innen halt nichts reinkommt.
Genau.
Bei einer Flasche würde dann von außen nichts reinkommen, aber aus der Flasche könnte Luft entweichen.
Genau, weil wir ja auch ein Bildungspodcast sind und die absoluten Freaks, die solche Wörter. Wir sind für alle im System da, auch für die Freaks.
Mit diesem Bonmot des Allgemeinwissens entlassen wir euch in euren Tag, wünschen euch alles Gute und bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.